You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom German Gunners Podcast, die Episode 331. Nach dem Sieg im Derby bei den Spurs haben wir ein weiteres Derby in London gewonnen. 2-1 gegen den FC Chelsea am Sonntagabend, aber wir haben es uns schwerer gemacht, als ja eigentlich erwünscht und vielleicht notwendig war. Wir wollen darüber sprechen und natürlich auch auf die Midweek Premier League Spiele blicken. Am Mittwochabend um 20.30 Uhr auswärts in Brighton geht es weiter. Aber wir müssen erstmal den Sonntagabend gemeinsam besprechen und verdauen. Und wie immer machen das an dem Mikrofon hier in Berlin. Bin ich Felix, in Münster ist Christian. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Grüßt euch.
Da wollen wir doch direkt einsteigen. Wir müssen vielleicht vorweg dazu sagen, dass du das Spiel aufgrund von Familienfeierlichkeiten nicht live sehen konntest, sondern auf meinen, ich sag jetzt mal, rudimentären Ergebnisservice angewiesen warst, was auch ganz gut lief. Frage vorweg aber gleich, was ging dir durch den Kopf, als ich geschrieben habe 2-2?
Genau das, was ich dir geschrieben habe. Schreib auf. Ich war kurz davor, das Handy in die Wand zu schmeißen, aber dann habe ich mir überlegt, wie erkläre ich es den Gästen. Aber dann kam es hier relativ schnell mit Abseits und ich dachte nur, Gott sei Dank, weil mein Ticker auf dem Handy hatte auch noch nicht umgesprungen auf 2-2. Deshalb hatte ich in dem Moment auch sowieso so eine leichte Irritation.
Bei Wahrheit drin. Ich war am Handy, weil ich dir eigentlich die ganze Zeit schreiben wollte, Fulltime.
Ja, es passt und aber
es hatte lange gedauert, bis umgeschwenkt wurde zur Fahne. Und ich muss auch sagen, ich habe aufgrund der chaotischen Situation es schlichtweg nicht gesehen, dass die erste Situation abseits war.
Ich hatte es aber auch, es passte aber auch in den Lauf, weil du hattest geschrieben, Chelsea trotz 10 Mann besser, dann Raya mit Weltklasse-Paraden und dann habe ich nur gedacht, irgendwie, das reihte sich so in diese Abfolge der Nachrichten ein und ich dachte, es kann jetzt nicht wahr sein. Aber dann, mein Gott, da habe ich gedacht, okay, jetzt abseits, jetzt musst du irgendwie nur noch, dann habe ich auf die Nachspielzeit geguckt und ich glaube, 6 oder 7 Minuten waren angezeigt und es lief und lief nicht länger. Und ich dachte, das gibt's so alles gar nicht. Und dann kam Fulltime aber relativ kurzfristig danach und dann war ich echt erleichtert.
Man muss fairerweise sagen, dass die Lab dann doch auch einen guten Meter am Abseits stand. Das war also ganz geschickt gemacht, aber trotzdem, auch die Situation wieder, ne? Also dieses ist. Wir kriegen, entweder wir schießen unsere Gegentore selbst durch Eigentore, oder wir kriegen wirklich abstruse Gegentreffer. Und es hätte gepasst zu dem Spielverlauf. Das heißt, wir haben einiges zu sezieren und zu besprechen, warum insbesondere in der zweiten Halbzeit es nicht wieder so geklappt hat, wie man es eigentlich gerne hätte. Oder zumindest, also das Ergebnis ist dann ja gut, sind 3 weitere Punkte gegen eine Mannschaft, die nicht schlecht ist, die auch um die Champions League Plätze kämpft. Also alles gut soweit, aber ich sag mal so, bezüglich des gesundheitlichen Zustands der Arsenal-Fans war es wieder kein Spiel, was zur Besserung beigetragen hat. Und wir haben noch 9 Spiele, zumindest in der Liga. Gut, vorweg muss man natürlich immer sagen, Ausgangslage ist in den letzten Wochen immer eigentlich dieselbe gewesen. City hat vorgelegt, wenn auch in einem engen Spiel gegen Leeds, aber halt gewonnen. Wobei man sich dann halt auch fragt, warum ein 1-0 in Leeds weniger Kritik erfährt als ein 2-1 gegen Chelsea. Da können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. Jedenfalls ist sozusagen der Rückstand wieder auf die 2 reduziert worden. ähnlich wie letzten Sonntag vor dem Spiel gegen die Spurs. Und wir hatten in der ersten Halbzeit auch den Eindruck, dass wir damit wieder eigentlich ganz gut umgehen konnten, aber in der zweiten Halbzeit eben nicht. Gut, gehen wir mal chronologisch durch. Aufstellung genauso wie beim Spiel gegen die Spurs. Havertz wieder auf der Bank, Ødegaard mit Knieverletzung gar nicht im Kader, Ben White auch nicht im Kader. Ansonsten die erwartete Aufstellung und ich muss sagen, dass ich eigentlich mit der ersten Halbzeit insgesamt so zufrieden war, weil wir es schon über weite Strecken kontrolliert haben und ich auch nicht der Meinung bin, dass wir gegen Chelsea in einem so wichtigen Spiel diejenigen sein müssen, die von vornherein für Entertainment sorgen müssen und irgendwie ins Risiko gehen oder so, sondern ich hatte schon den Eindruck, wir haben nicht vorsichtig gespielt, aber wir haben schon versucht, auch kontrolliert zu spielen, sprich defensiv gucken, dass wir keinen schnellen Konter zulassen, dass wir insgesamt im Mittelfeld kompakt stehen und klar, dann ist es natürlich so, wenn du sagst, okay, ich will erstmal schauen, dass wir sozusagen defensiv sicher stehen, dass wir nicht in Rückstand geraten. Ich glaube, das ist gegen Chelsea extremst undankbar, wenn du in Rückstand gerätst, insbesondere in einem Heimspiel, von daher fand ich den ganzen Ansatz eigentlich ganz gut und klar, wir machen dann halt letztendlich mit der ersten guten Situation und einem Standard das Tor, aber da würde ich halt dann erstmal sagen, da zeigt sich dann wieder unsere Qualität und auch, dass sozusagen die Herangehensweise, die Taktik eigentlich exzellent geklappt hat bis dahin. Wir haben wenig zugelassen und machen dann halt das 1-0 nach, ich glaube, 20 Minuten war es. Ja. Wie das dann gefallen ist, egal, aber so stellst du dir ja eigentlich ein Heimspiel und so ein enges Spiel vor.
Ja, eigentlich genau so. Also ich hatte die erste Halbzeit, wo es jetzt quasi, ich meine, wenn du sie mit dem Ergebnis, also der Kenntnis des Ergebnisses guckst, halt, hatten wir ja schon mal, ist es ein anderes Gucken, als wenn du es live guckst, aber ich hatte auch so diese Einschätzung oder das Gefühl, dass wir in der ersten Halbzeit eigentlich den Game- und Matchplan eigentlich gut umgesetzt haben. Also wir haben es gut kontrolliert. Wir hatten, glaube ich, die Kontrolle über die Partie, mit Ausnahme jetzt vielleicht des späten Gegentreffers und machen es halt auch vom Zeitpunkt her mit der Führung eigentlich auch gut. Es war, ich glaube, 20, 21 Minuten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ungefähr. Wieder mit einem wirklich guten Standard, Gabriel Saliba-Kombination, und ja, belohnen uns einfach für eine wirklich gute, solide, kontrollierte Leistung. Und das sind oftmals dann halt auch diese Game Changer in diesen Spielen halt. Ne? Du hast schon gesagt, Chelsea auch mit einer Mannschaft, die ja auch unter dem neuen Trainer, finde ich, auch viel, viel besser im Tritt ist in den letzten Wochen. Sie haben zwar nicht immer die Ergebnisse bekommen, die man gewollt oder gewünscht hat, aber du merkst schon, dass der Trainerwechsel greift. Und du hast halt trotzdem aber eine gute Kontrolle über die Partie. Und das oder der Vibe killt dich halt am Ende so ein bisschen dann mit dem späten Treffer vor der Halbzeit. Schlussendlich ja durchs Eigentor von Hinkepi, aber etwas bitteren Zeitpunkt halt. Aber unterm Strich gesehen fand ich, hast du eine Partie gegen Chelsea in der Situation mit der Anzahl an Spielen in der Liga, die noch zu spielen sind, nach dem Spiel gegen die Spurs jetzt am Wochenende zuvor, eigentlich gut angegangen und eigentlich auch fast perfekt umgesetzt.
Klar, also du hast zum einen dieses, ich sag jetzt mal, ja, unglückliche Gegentor kurz vor der Halbzeit, was halt auch allerdings dann in dem Sinne nebst aller Kontrolle, die wir halt hatten, aufgefallen ist, dass wir, und das hatte ich dir auch geschrieben, wir eigentlich aus unserer Kontrolle wieder zu wenig gemacht haben und da aber vor allem in Bezug auf sozusagen den letzten Schritt. Ich fand die ganze Anlage unseres Spiels gut. Wir haben aber, und auch wenn ich das ja ungern mache, da irgendwie jetzt einzelne Spieler herausheben, aber ich fand, Ibarreche hatte in der ersten Halbzeit einfach kein gutes Spiel, aber insbesondere in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel, weil er als Dreh- und Angelpunkt ein ums andere Mal schlechte Ballkontakte hatte. Also der Ball ist ihm weggesprungen. Der erste Kontakt war nicht gut. Mhm. Dann gab es ein ums andere Mal eigentlich eine vielversprechende Situation in der Offensive, die wir nicht ausgespielt haben oder nicht ausspielen konnten.
Ja.
Das heißt also, wir hatten aus meiner Sicht schon aus der Kontrolle den Ansatz, viele wir haben es versucht, aus dem 1-0 heraus auch aufs Zweite zu gehen, hatten 2, 3, 4 gute Aktionen und jedes Mal so eine technische Unzulänglichkeit, die dazu geführt hat, dass wir es irgendwie nicht zu Ende spielen konnten oder dass wir den Angriff irgendwie nicht gut abgeschlossen haben. Und das ist halt schade, weil wenn du mit einem 2-0 in die Halbzeit gehst, oder zumindest Chelsea durch eine konzentriertere und technisch sauberere Leistung irgendwie mehr vor das hinten, haben sie vielleicht weniger Zeit und Gelegenheit, selbst vorne aktiv zu werden. Das haben wir halt nicht geschafft. Also das ist auf alle Fälle ein Kritikpunkt, den man deutlich machen muss. Und letztendlich zieht es sich so ein bisschen durch die Saison und auch durch die letzten beiden Spiele, ne? Also gegen die Spurs waren wir ja eigentlich auch, sind wir auch mit einem 1-1 in die Halbzeit gegangen, wo man sich halt fragt, wie kann das eigentlich sein? Da fand ich die Differenz zwischen beiden Teams noch viel größer als jetzt am Sonntagabend. Ich will nicht sagen, dass Chelsea den Treffer verdient hat, aber sie haben dann zumindest in den letzten 10 Minuten schon ein bisschen mehr gemacht. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich warst du in dem Spiel besser drin, hattest mehr Kontrolle, hattest mehr Gelegenheiten, hattest irgendwie auch mehr Aktivität im Offensivbereich und du gehst halt wieder mit einem Unentschieden in die Halbzeit. Und klar, ein Gegentreffer kann immer mal passieren. Chelsea hat auch gute Standards. Es kann auch immer mal ein Ball durchrutschen oder ein Ball abgefälscht werden. Ins eigene Tor muss man, glaube ich, bei der Qualität in der Premier League mit einpreisen. Umso ärgerlicher ist es dann, dass wir eigentlich aus der Kontrolle, die wir ab der Führung halt hatten, ich will jetzt gar nicht sagen, irgendwie nicht aufs 2-0 gegangen sind, sondern das haben wir schon gemacht, sondern dass wir es einfach, wir waren schlichtweg technisch nicht in der Lage, uns weitere hochkarätige Möglichkeiten zu erspielen, die wir aber sozusagen im Ansatz eigentlich gut initiiert hatten. Aber Eze war halt einfach aus meiner Sicht, tut mir leid, wenn ich das so sage, aber eine Nullleistung eigentlich, also insbesondere in der ersten Halbzeit.
Ja, Arteta hat es ja auch nach dem Spiel gesagt, das ist wieder so eine Halbzeit, in der du eigentlich nicht mit dem 1-1 reingehen kannst. Nach dem Spielverlauf hat er ohne Frage recht. Was jetzt die Eze-Thematik angeht, ist es dann natürlich immer so diese Frage, wenn du deinen Spieler, der so um diesen Mittelfeld 16er-Bereich dann auch mal zu Abschlusschancen oder Ähnlichem kommt, wenn du den natürlich nicht in der Justierung hast, dass er an den meisten Stellen technisch ganz sauber und präzise es macht, dann fällt es natürlich gleich ins Gewicht. Ne? Also
eigentlich. Ja, und das war ja seine Aufgabe. Also es war er musste die Torchancen kreieren, wenn ihm jedes Mal der Ball wegspringt.
Und das ist dann halt klar. Ødegaard ist ein anderer Typ Spieler. Also das ist halt immer so ein bisschen das. Was bekommst du von einem, was bekommst du vom anderen? Von Eze bekommst du dann manchmal halt eher diese Momente, die wir gegen Spurs gesehen haben, aus diesen Situationen, die er blitzschnell irgendwie umsetzt. Ødegaard ist halt mehr so dieser schematische, alles mit so einer Art terrestrischen Blick überschauende Spieler, der für so Situationen dann vielleicht an der Stelle und in der Position besser gemacht ist. Es ist immer eben dieses Für und Wider. Und wenn du beide halt nicht komplett parallel dort haben und spielen lassen kannst, dann wirst du immer irgendein Element vermissen oder vermissen lassen. Also das ist halt so, für mich immer diese Gretchenfrage halt. Aber unterm Strich bin ich bei dir, hätte das von Eze definitiv besser und muss auch präziser an vielen Stellen sein müssen. Was dann eben halt wieder diese Thematik aufwirft, kann er diese Leistungen wie jetzt das Wochenende zuvor eben halt auch mal konstanter tragen über mehrere Spiele. Das wäre halt eben auch
zwei am Stück wären schon gut.
Ja, das wäre halt insbesondere halt auch für ihn, für die Entwicklung in dem System und all diese Dinge, die wir auch schon oft thematisiert haben, auch von immenser Wichtigkeit.
Ja, wie gesagt, aus meiner Sicht war das Spiel gegen die Spurs von ihm sehr, sehr gut, aber jetzt die Leistung gegen Chelsea war eher wieder ein Rückschritt und in Anbetracht der Tatsache, dass halt Ødegaard verletzt war und Havertz noch nicht wieder für die Startelf fit, ist er jetzt einfach derjenige, der vorne dafür sorgen muss, dass ja die Zuspiele irgendwie ankommen. Aber er war halt auch nicht der Einzige. Also generell, ich sage jetzt mal so, der Übergang von Zubimendi, Rice, der Zone rüber zu Gyökeres, war gruselig. Und ich meine, Gyökeres kann man dann wieder viel vorwerfen, aber ganz ehrlich, wenn der so allein gelassen wird, also Trossard war ja ähnlich blass. So. Und wenn dann quasi zwei von drei aus dieser kreativen Szene so einen richtigen Off-Day haben, dann, also man muss das auch mal sagen, wir gewinnen ein Spiel gegen Chelsea, die, was weiß ich, im Platz und die Champions League mitkämpfen in einer Mannschaft bei uns, wo ich würde mal sagen, Minimum ein Drittel überhaupt völlig blass waren offensiv. Also in Konsequenz schießt du dann halt die Tore auch nach Standards und zwei Verteidiger machen das. Also
ich finde auch, ja, das ist schwer. Also das ist auch wirklich schwer für einen Spieler in der Position halt, wenn Kreativität an der Stelle in der Partie halt nicht so dominant vorhanden ist, sagen wir es mal so formuliert, dann ist das schwer. Und es ist halt, glaube ich, auch personenunabhängig einfach eine schwere Sache. Rice musste ja nachher raus, hat wohl darum gebeten, ausgewechselt zu werden. Das heißt, da müssen wir auch gucken, was da ist. Arteta hat ja bis dato noch keine Informationen gehabt oder beziehungsweise ist auch keine weiteren großartig durchgesichert. Und so wie Mandy ist meines Erachtens momentan, beziehungsweise momentan schon seit zwei, drei Spielen, wenn sie über vier spielen, echt schon wirklich platt. Ne? Das muss man sagen. Da merkt man ihm schon jetzt diese Belastung einer Premier League-Saison im Vergleich eben zu der Liga-Saison schon signifikant an. Und
trotzdem war es halt über 70 Minuten in der Defensive von uns eine sehr, sehr saubere Leistung, muss man halt auch mal sagen.
Ja, ohne Frage. Aber was wir von ihm teilweise im offensiven, kreativen Bereich im ersten Drittel der Saison oder in der ersten Hälfte der Saison gesehen haben, das war schon ein großer Unterschied. Und ich glaube, das merkt man schon, da wird ihm vielleicht auch mal so ein kleiner Breather irgendwie gut tun. Vielleicht jetzt auch am Wochenende gegen Macclesfield Town und da ihm einfach mal auch mal die Pause zu gönnen, bevor es dann ja auch schon wieder in die Champions League-Spiele geht und all diese Dinge. Aber insgesamt gesehen, es ist auch in der Nachbetrachtung an vielen Stellen zu der Partie hat auch mehrfach betont worden, kannst du dich in einem Bereich von jetzt neun noch zu spielenden Spielen nicht mehr zwingend darauf konzentrieren, dass du alles am schönsten, am tollsten, am besten spielst, sondern du musst dich halt darauf konzentrieren, dass du die Ergebnisse kriegst. Und das ist der Fokus, den die Mannschaft, glaube ich, haben muss, aber auch, glaube ich, hat. Irgendwie die drei Punkte über die Linie drücken und ob das schön ist, nicht so schön, wie auch immer, völlig egal. Hauptsache am Ende das Ergebnis passt. Und wenn es das so sein soll, habe ich ehrlich gesagt kein Problem damit und ich glaube, die Mannschaft auch nicht. Und das macht auch eine Mannschaft, eine titelgewinnende Mannschaft aus, dass sie es irgendwie schafft, diese Siege in diesen Crunch-Time Partien, die dann am Ende der Saison anstehen, einfach einzufahren. Und in der Phase befinden wir uns momentan und mit der Aufgabe im Endeffekt muss die Mannschaft sich schlichtweg auseinandersetzen.
Trotzdem bleibt ja aber der Umstand, dass wir es in der Offensive einfach nicht frühzeitiger entscheiden, ist ja mehr oder weniger auch kontraproduktiv, weil das würde ja vielleicht auch mal die Gelegenheit geben, den einen oder anderen zu ersetzen. Also das ist ja so ein bisschen Henne-Ei-Problem quasi. Ne? Wir beschweren uns die ganze Zeit darüber, dass Spieler wie Zubimendi und Rice überspielt sind und sagen halt, es muss irgendwie mehr rotiert werden. Aber eigentlich können wir auch gar nicht rotieren, weil sozusagen die Spiele immer spitz auf Knopf noch stehen, weil wir es nicht schaffen, sie teilweise frühzeitiger zu entscheiden. Davon mal ganz ab, ist ja immerhin Norgard eingewechselt worden, mehr oder weniger gezwungen. Aber ich sehe auch, dass insbesondere Subimendi und Rice schon, ich will nicht sagen, eine Schwachstelle sind, aber halt körperlich zumindest. Deswegen kann ich es auch verstehen, dass, also das aus, ich bleibe da bei meiner These von letzter Woche, auch aus der Episode, die Mannschaft ist körperlich angeschlagen und muss sozusagen mit ihren Kräften haushalten. Und wenn sie dann halt irgendwie sehen, ah, wir sind ein Mann mehr, dann schalten die halt gleich zwei Gänge zurück und müssen vielleicht auch zwei Gänge zurückschalten. Insofern, ja, glaube ich einfach, dass wir ja schon irgendwie, wir müssen schon mehr rotieren noch, also es muss auch mehr rotiert werden auf alle Fälle. Gestern war es aber wieder so, das war halt dann aber auch ein Spiel, wo man sagt, okay, gut, du kannst jetzt weder im Declan Rice Muster raus, dann kannst du einen Subimendi halt nicht rausnehmen. Das würde in gewisser Weise auch zu viel an Struktur aufbrechen. Aber klar, wir haben insgesamt, und dann, klar, du gewinnst die Spiele dann noch, ist das Wichtigste, aber trotz, man muss ja sagen, trotz der schwankenden Leistung einiger Leistungsträger. Also wenn wir sozusagen diese Achse Saliba, Gabriel, Timber, Incapié hier hinten nicht hätten mit einem überragenden David Raya, dann würden wir wahrscheinlich gar nicht da oben stehen. Also wenn wir die Liga gewinnen, dann gewinnen wir sie auf alle Fälle wegen unserer Defensive und nicht wegen der Offensive. Defensive ist ein gutes Stichwort. Timber mit dem 2:1 dann wieder nach einer Standardsituation und offensichtlich muss das irgendwas in Fußball-England getriggert haben, dass wir wieder zwei Standard-Tore geschossen haben. Die Diskussion geht jetzt los, ob man irgendwas ändern muss, regeltechnisch bei Ecken, ob man genauer hingucken muss, was die Spieler bei Ecken machen und, keine Ahnung, irgendwie Arne Slot, Liverpool-Trainer, hat ja gesagt, irgendwie, es macht alles keinen Spaß mehr, die Premier League zu schauen, es sind nur noch Tore nach Standards und so.
War Liverpool nicht die Mannschaft, die jetzt die mit den meisten Toren nach Standards im letzten
Jahr? Ja, vor allen Dingen ganz ehrlich, warum fangen sie denn jetzt mit der Diskussion an? Also,
ja, ich gut, weiß, aber Liverpool war es ja alles.
Wir haben übrigens vier Tore aus vier Tore aus dem Spiel heraus gegen die Spurs gemacht vor einer Woche, ne? Also darf man auch nicht vergessen.
Das ist eine Agenda, muss man sich einfach.
Das Problem ist halt einfach. Ist auch aus meiner Sicht Chelsea jetzt auch insofern halt auch nicht anders zugelassen, muss man ja auch sagen. Die standen ja auch defensiv wirklich gut. Ja, also selbst mit Fofana, der gelb-rot gesperrt war und ein paar Umstellungen in der Viererkette, Chelsea hat es ja auch gut gemacht. So andere hätten sich da halt die Zähne ausgebissen. Und wir machen es halt so. Und wie gesagt, Standards ist die eine. Wir haben uns immerhin die Gelegenheiten dann auch erspielt. Also, dass wir sozusagen zu den Situationen kommen. Ja. Aber offensichtlich muss das in England gerade nochmal irgendwas getriggert haben, weil die Diskussionen sind ja wirklich abenteuerlich.
Ja, man kann es, also es ist mittlerweile schon über abenteuerlich schon weit hinaus. Also es ist schlichtweg einfach nur eine Agenda, um irgendetwas schlecht zu reden. Und du kannst innerhalb von 24 Stunden kannst du zwei Berichte nebeneinander legen. Beim einen, wo Arsenal nicht beteiligt ist, ist ein Eckentor einfach das Schönste, was es gibt und was ein tolles Element des Fußballs. Und 24 Stunden später ist es irgendwie Teufelszeug. Ich weiß gar nicht, was das soll. Also das gehört schlichtweg zum Fußball dazu, dass du Standard hast, ob es ein Elfmeter ist, eine Ecke, ein Freistoß, ne, so und fertig. Ne? Also wenn jetzt wie früher Jorginho bei Lyon irgendwie jeder dritte Freistoß hinten im Netz zappeln würde, gefühlt, ja, würde dann auch jeder sagen, wir müssen Freistoß abschaffen. Also nur weil du einen Schützen hast, der ihn gut trifft und wir in dem Fall Schützen mit Rice und Saka haben von den Seiten, die einfach unfassbar präzise Bälle reinbringen. Ich weiß, mir erschließt es sich halt nicht, warum das ein Problem ist. Abgesehen davon, dass es ja eine gewisse Zeit lang, als wir ja standardmäßig, das war ja durchaus so, dass wir da standardmäßig gar nicht mehr viel getroffen haben. Ne? Das war ja auch eine ganz, ganz lange Spanne jetzt der Saison in diesem Zwischenzeitraum.
Das waren jetzt, glaube ich, unsere ersten beiden Standardtore seit längerer Zeit.
Ja, und da war das dann auf einmal alles gar kein Thema. immer mehr. Da waren alle Standards, die anderen Mannschaften geschossen haben, waren total toll und alles super, alles dufte. Ja, und auf einmal ist es halt wieder irgendwie was man zwingend abschaffen muss, wo ich mich dann immer frage. Ja, natürlich kann ich gucken, inwiefern lege ich das Verhalten der Spieler im Strafraum aus. Also wer drückt, wer zieht, wer was auch immer macht. Aber das ist ja nicht das Thema, warum da Treffer nachfallen. Also, ne? Ich weiß es nicht. Also ich beschäftige mich da irgendwie schon lange nicht mehr mit. Und wenn man die Journalie in Form ehemaliger Spieler anderer großer Topvereine sieht, da muss man sich wirklich fragen, von welcher oder mit welcher Brille oder mit welchem Argumenten oder von wo aus argumentieren die halt, ne? Und das ist halt nicht mehr keine neutrale Berichterstattung, sondern das ist halt irgendwie von irgendeiner Sache getrieben, und vielleicht sollte man das mal erst überdenken, bevor man irgendwelche Regelungsänderungen überdenkt.
Ja, ich keine Ahnung, klar, irgendwas müssen sie jetzt schreiben, und ich war verwundert, weil in der Tat wir jetzt ja auch zum Beispiel gegen die Spurs aus dem Spiel heraus aktiv waren. Gegen die Wolves war es auch so, dass wir beide Tore aus dem Spiel geschossen haben. Das heißt also, 6 Tore oder 6 der 8 Tore in den letzten 3 Spielen beispielsweise haben wir aus dem Spiel heraus geschossen. Also das wird dann halt irgendwie offensichtlich immer vergessen, und mir ist die Diskussion vollkommen egal. Letztendlich zählen halt einfach nur die Treffer. Und nochmal, ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt irgendwie dafür schuld sein sollen. Man kann ja auch mal fragen, warum können denn andere Mannschaften schlichtweg diese Ecken nicht verteidigen? Ne, also ist ja jetzt...
Yeah,
ja, also das gehört ja auch noch dazu. Also warum sind wir jetzt die Bösen, weil wir nach Ecken Tore schießen? Man kann ja auch mal fragen, warum schaffen es die Mannschaften nicht, das zu verteidigen? Und ich finde, da gehört auch einiges dazu. Es ist ja auch sehr viel Training, das da reingeht. Ich habe auch heute gelesen irgendwie, dass Nicolas Jouvet offensichtlich pro geschossenem Standardtor noch Geld kriegt.
Habe ich auch gelesen, ja.
Kein Wunder, dass der, wahrscheinlich macht der nichts anderes mehr jetzt. Also das verstehe ich nicht, keine Ahnung. Und sagen wir so, die beiden Treffer waren Gold wert. Klar, gestern fand ich aus meiner Sicht, hätten wir es auch aus dem Spiel heraus besser machen müssen. Aber wenn du dann sozusagen noch eine zweite Waffe hast mit den Standardsituationen, so what. Genau, also 2-1 dann durch Timber. Dann dachte ich eigentlich, okay, gut, das geht jetzt in eine gute Richtung mit dem Platzverweis. Gute Martinelli-Aktion mal wieder mit seiner Schnelligkeit auf der linken Seite. Leider auch viel zu selten gesehen in letzter Zeit. Naja, und dann... keine Ahnung, ähnlich so ein bisschen wie im Spiel in der Hinserie, wo wir auch in Überzahl waren gegen Chelsea, haben wir es irgendwie nicht auf die Platte gekriegt. Also mein Argument ist schon so ein bisschen, dass die Mannschaft dann auch gesagt hat, okay, gut, die sind jetzt einer weniger, wir können vielleicht ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen, Mittwoch ist das nächste Spiel, und Chelsea hat nicht den Fuß vom Gas genommen, und wir haben es halt einfach... Ja, waren so viele Defizite. Wir haben es nicht geschafft, den Ball mehr zu halten. Wir haben auch überhaupt nicht mehr uns eigene Torchancen erspielt. Also wir haben so ein bisschen das Spielen eingestellt. Klar, dann auch der erzwungene Wechsel von Declan Rice kam dazu. Ja, und die Nachspielzeit war vorgewählt. Also keine Ahnung, will ich so in dem Sinne nicht nochmal haben. Und ich finde, es ist auch kein Qualitätsmerkmal, wie die Mannschaft momentan diese Spiele so ein Spiel zu Ende spielt. Also es kann... Ich glaube auch, dass das intern schon auch für entsprechende Diskussionen und auch Ärger sorgen wird.
Ja,
Arteta hat halt auch nicht defensiv gewechselt groß, ja. Ne, muss man auch sagen.
Es war wieder eine Partie gegen Chelsea in Überzahl, wie schon im Hinspiel. Wohl da war es ja, ich meine, glaube ich, sogar eine komplette Halbzeit, die wir in Überzahl gespielt haben. Wo wir es nicht geschafft haben, die Kontrolle zu bekommen halt einfach. Also es war einfach wieder eine komische Situation, dass wir in der Überzahl, dann auch in einem Heimspiel, im Endeffekt nicht
es nicht geschafft haben, über Ballbesitz nachher eben zu verhindern, dass Chelsea in Aktionen kommt. Die Statistik hat das, glaube ich, auch relativ deutlich dann gezeigt, wie der Ballverlust bei uns gesunken ist und bei Chelsea gestiegen ist. Und das in so einer Konstellation schon sehr verwunderlich. Aber ja, vielleicht war Chelsea dann einfach den Tacken aggressiver an der Stelle, weil wir halt irgendwie im Kopf gedacht haben, okay, vielleicht können wir ein bisschen ein paar Körner schonen, kriegen das vielleicht auch irgendwie so hin, weil wir jetzt einen Mann mehr haben. Aber das hat sich ja überhaupt nicht ausgegangen an der Stelle. Und schlussendlich muss man einfach sagen, war es David Raya und seiner Leistung halt im Endeffekt zu verdanken, dass wir diese Partie gewonnen haben. Es ist sicherlich auch ein Merkmal einer Titelsaison, dass du einen Torwart hast, der in gewissen Szenen einfach schlichtweg da ist und der solche Paraden, die dann zum Sieg und zu wichtigen drei Punkten führen, dann halt auch einmal einfach mal rausholt. Aber es hätte ja nicht zwingend sein müssen. Also wir hätten ja mit einer kontrollierteren und mit ja einer anders Ballbesitz getriebenen Auftreten hätten wir es ja besser machen können. Also wir hätten dann ja einfach den Ball leichter und schneller im eigenen Bereich zirkulieren lassen können. Dann wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass Chelsea sehr, sehr schwer gehabt hätte, überhaupt in Position zu bekommen, in Abschusssituationen, überhaupt im Ballbesitz zu kommen. Nur das hat halt schlichtweg gar nicht funktioniert. Auch die Reinnahme von Norgaard hat da auch nicht wirklich großartig dann was ändern können, obwohl er wahrscheinlich auch vom Typ her gar nicht so dieser Spielertyp ist. Da hätte uns vielleicht ein Martin Odegaard ganz gut getan, der die Partie so mit Ballkontrolle, mit Ruhe, mit Übersicht vielleicht ein bisschen mehr hätte organisieren können. Aber schlussendlich vertraust du da natürlich oder musstest du irgendwie vertrauen auf einen Torwart, der halt die Pranke einfach hinten dran kriegt.
Ja, wir haben den Ball einfach auch zu schnell wieder weggegeben. Ne? Es hat ja auch in dem Sinne kein konstruktives Aufbauspiel mehr gegeben, sondern ja schon so ein bisschen Panik, auch den Ball nach vorne geschlagen und ja auch schlichtweg einfach nicht mehr nah genug beim Gegner gewesen. Das muss man auch einfach so sagen. Und ist aus meiner Sicht schon ein bisschen unerklärlich, weil du ja eigentlich aus einer stabilen Führung heraus, und man muss auch sagen, das Chelsea ja bis zur 90. Minute dann auch wenig bis gar nichts kreiert hat. Also Raya musste dann ja auch nichts, vor der Nachspielzeit musste er ja auch wenig machen, dass das da irgendwie dann wieder so kippt. Also diese Panik dann, keine Ahnung, ist schwierig zu erklären. Ist halt schade, weil ich glaube schon auch, wenn wir haben ja sozusagen auch die Techniker in der Mannschaft, Martinelli, Saka, die dann halt sowas machen können. Aber auch Havertz, der dann eingewechselt wurde, die sind ja überhaupt nicht mehr in Szene gesetzt worden, weil der Ball da gar nicht mehr hinkam oder einfach nur von der Defensive irgendwie blind nach vorne geschlagen wurde. Klar, und du brauchst dann halt wieder einen David Raya, der mindestens eine Weltklasse-Parade dann noch raushaut, um dieses Spiel zu gewinnen. Und im Endeffekt kann man dann sagen, ja, ist eigentlich alles egal, das zählen die drei Punkte am Ende, aber ich finde, das sind schon so Sachen, eine Mannschaft, die halt Meister werden will und auch Meister wird, die muss halt einfach solche Spiele irgendwie anders über die Zeit auch bringen, ne? Also gerade in einem Heimspiel mit einmal mehr. Ja, also wenn du halt irgendwie auswärts dabei bist, dann irgendwie mit Publikum der Heimmannschaft im Rücken geschenkt, da kann man sowas auch mal hinnehmen. Aber sozusagen im eigenen Stadion mit einem Mann mehr erwarte ich einfach von der Mannschaft jetzt in dem Stadion, in der Entwicklung, in der sie ist, einfach ein bisschen mehr.
Ich glaube, die Mannschaft von sich ja selber auch. Also ich
glaube, ist das das Problem?
Ja, wir haben in den letzten Ausgaben ja oft über mentale Themen gesprochen und ich glaube, das ist grundsätzlich ein Thema aufgrund der Tatsache, dass du jetzt schon so lange da oben dran klopfst und immer da so nah dran warst und das einfach so unfassbar willst. Und das paart sich jetzt quasi mit dem Zeitfaktor, es werden immer weniger Spiele. Ich glaube, das ist irgendwie ein ganz menschlicher Prozess, in dem du halt eine Drucksituation hast, die du, je weiter sie weg ist, besser verdrängen kannst, als je näher sie kommt. Und das ist auch da an der Stelle so. Und wenn das dann zusammenkommt und solche Situationen dann sich auftun, dann kann das zu solchen Elementen führen. Oder was ich da zumindest hoffe, ist, dass du durch diese Tatsache, dass du solche Situationen jetzt ein paar Mal hattest, vielleicht einfach mehr Vertrauen in dich selbst kriegst, in der Drucksituation mental stärker zu sein. Wenn das irgendwie Sinn macht in der Beschreibung. In gewisser Weise muss ja auch mal ein Lerneffekt oder ein Aha-Erlebnis aus der Situation heraus da sein. Ich finde, wir haben nach der Partie bei den Wolves jetzt gegen die Spurs und auch jetzt gegen Chelsea, vor allen Dingen auch in der ersten Halbzeit, eigentlich ja, wie du auch schon eingangs gesagt hast, eigentlich mit der Situation ganz, ganz gut umgehen können. Also wir haben das da nicht an uns rangelassen, haben proaktiv agiert. Zwar jetzt anders jetzt in der ersten Halbzeit bei den Spurs und aber Chelsea, es war irgendwie ein bisschen anders von der Art und Weise, aber wir haben es gut und aktiv auch gemacht, im Gegensatz zu Situationen, wo wir gesagt haben, wir haben das von Anfang an irgendwie, es lief an uns vorbei oder so. Ne? Also ich glaube schon, dass wir da einen gewissen Lerneffekt schon haben. Nur der muss sich natürlich auch über die 90 Minuten, insbesondere auch in so Schlussphasen oder in so Spiele entscheiden, Spiele oder Gegner dann nachher auch killen. Da muss sich das natürlich auch noch rein entwickeln. Jetzt haben wir noch 9 Spiele plus Pokalwettbewerbe, also es ist noch genug Zeit, solche Dinge jetzt schnellstmöglich zu implementieren oder zu verbessern, umzusetzen. Ja? Also du musst trotzdem weiter in diesem konstanten Entwicklungsprozess sein in einer Saison, auch wenn sie sich jetzt dem Ende neigt. Das kann eine solche Situation, in denen du daraus lernst und es einfach besser machst, kann halt in der Situation und Phase halt auch entscheidend sein.
Ja, einmal das und zum anderen darf es halt auch einfach nicht an einzelnen Akteuren hängen. Also wenn jetzt ein Rice halt rausgeht, dann da muss trotzdem noch Struktur sein, wenn ein Norgaard reinkommt. Oder du musst halt aus meiner Sicht, wir hatten gestern, und das ist dann gut, und wir hatten zu viele Leistungsträger, die halt nicht irgendwie ihr Potenzial abgerufen haben. Und ich meine, wenn man es positiv formuliert, kann man sagen, trotzdem gewinnen wir noch. Aber eigentlich möchtest du, dass gerade nach einer Woche Pause die Mannschaft irgendwie schon fitter, ballsicherer und technisch versierter spielt, als wir es gemacht haben.
Ohne Frage. Aber es ist sicher, es spielen mehrere Faktoren rein. Sicherlich muss man auch sagen, dass ein Spieler wie Rice von dem Format, von den Liederqualitäten vom Platz geht, dann wird das immer mit einer gewissen Qualitätsverlust verbunden sein. Ich glaube, das kannst du sehr, sehr schwer vermeiden. Aber ja, wünschenswert wäre es, wenn dann zumindest das von der Struktur stabiler bleibt und stabiler auf einem hohen Niveau bleibt. Aber gut, man muss gucken. Ich finde das auch kein Vorwurf an Norgaard. Ich glaube, in den Spielen, wo er reinkommt, ist er das eigentlich immer gut gemacht.
Ja, gestern war es halt auch einfach dann verflucht. Es war nicht mehr die richtige Situation.
Ich kann sagen, es war auch nicht die Partie, in der er dann irgendwie großartig viel kontrollieren und reißen konnte, vom Gefühl her. Ne? Also ja, abwarten. Also wir müssen da von Spiel zu Spiel nicht nur denken, sondern auch im ganzen Prozess weiter lernen. Und dann da bin ich fast überzeugt, dass das auch ein wichtiges Element auch der Schlussphase einer Saison ist.
So ist es. 9 Spiele sind es noch. Unter Umständen müssen wir 8 davon gewinnen, um Meister zu werden. Alles hängt so ein bisschen davon ab, was City macht. Es geht direkt weiter am Mittwoch für beide Mannschaften. City zu Hause gegen Nottingham, wir in Brighton. Spieltag ist von Dienstag bis Donnerstag, also auswärts am Mittwoch um 20.30 Uhr an der Südküste. Tricky Game oder eigentlich jetzt auch angesichts der Situation, in der wir drin sind und in der Brighton ist. Die haben jetzt zwar die letzten beiden Spiele gewonnen, aber halt nicht mehr vergleichbar mit der Leistungsstärke der letzten Jahre davor. Eine Partie, die du eigentlich gewinnen musst, aber wieder ein Auswärtsspiel und wieder potenziell ein Stolperstein.
Ja, Frage. Also das ist definitiv ein tricky Game. Also ja, Brighton, bei Brighton verbinde ich in den letzten Jahren logischerweise immer mit unfassbar schweren Aufgaben. Ja, es ist jetzt im Vergleich nicht mehr so, wie es vielleicht jetzt vor 2 Jahren war, aber gut, Brighton jetzt, ich sag mal, im Mittelfeld der Tabelle, aber auch mit guten Chancen noch einen kleinen Blick nach oben zu machen und mit einem Sieg auch zum Beispiel nach unten richtig Platz zu schaffen. Also das ist weiß Gott kein Selbstläufer, und in der Situation der Saison, wie wir es gerade auch schon gesagt haben, ist da gar nichts mehr Selbstläufer. Da ist vieles, was da an Faktor mit reinspielt. Und das ist nicht die gleiche Partie, wenn du sie spielen würdest am 3. oder 4. Spieltag. Das heißt, da muss schon wieder 100%, wenn nicht sogar 100% abgerufen werden an dem Spieltag. Insbesondere aufgrund der Situation, dass wir parallel auch, glaube ich, das City-Spiel haben. Also das sind wieder Situationen, da kann sich innerhalb von einem Spieltag wieder so vieles drehen und du kannst so viel an Kontrolle verlieren, sodass ja auf dem Papier vielleicht man sagt, Erster gegen, was ist das, 11. oder 12. Brighton, ne? Klar musst du das gewinnen. Und ja, natürlich müssen wir das insbesondere in der Situation der Tabelle und der Gesamtspielzeit gewinnen. Aber das heißt nicht, dass es halt einfach wird. Und ich glaube, es wird keine Partie der verbleibenden Partien, jetzt mal nur auf den Ligabetrieb gesehen, eine leichte Partie. Ich glaube, es wird keine Partie sein, in der wir einfach nur da sitzen, die Tore kommen und wir können uns zwischendurch in Ruhe am Kühlschrank irgendein Kaltgetränk holen. Von dem Gedanken habe ich mich schon lange verabschiedet. Das wird nicht passieren. Du wirst bei jeder Partie.
Vielleicht am Heimspiel gegen Burnley noch.
Ich weiß es nicht. Also du wirst bei jeder Partie festgenagelt auf deinem Sofa, auf deiner Couch sitzen und gespannt auf diesen Fernseher gucken und deine Hände schwitzen. Also das wird so sein. Und wenn es nicht so ist, ja, dann straft mich Lügen, aber dann kann ich da gut leben. Aber ich glaube es nicht. Und deshalb wird genau Mittwoch das ganze Prozedere wieder von vorne losgehen.
Danny Welbeck ja ganz gut in Form bei Brighton, heißt für uns auch so ein bisschen, dass wir auch schon gewarnt sein müssen. Also gut, man weiß, wie Brighton zu Hause spielt. Das ist auch, glaube ich, unverändert im Vergleich zu den letzten Jahren von der Grundausrichtung. Wir müssen also defensiv schon aufpassen. Die Frage ist so ein bisschen, wie geht man das von der Aufstellung und auch von der Mannschaftsausrichtung so ein bisschen an? Wir haben Subimendi, Rice gerade angesprochen. Eigentlich müssten beide geschont werden. Die Frage ist ein bisschen, macht man das jetzt im Spiel gegen Brighton oder versucht man da irgendwie noch die Zitrone weiter auszuquetschen und sagt dann halt FA Cup am Wochenende dann, oder sagt man halt, okay, gut, die bräuchten eigentlich 2 Spiele mal Pause, um dann für die Champions League Everton Mitte März fit zu sein. Dann ist ja auch noch Ligapokalfinale. Sprich, nimmt man eine Partie gegen Brighton als Anlass, dass man zu Beginn erstmal anderweitig agiert und vielleicht dann so ab 55, 60. Minute Subimendi und Rice bringt? Oder sagt man halt, nee, das kannst du dir eigentlich nicht erlauben, die beiden müssen spielen. Also zumindest ist Subimendi ja bei Rice, weiß man gar nicht, er war ja leicht angeschlagen. Alternativ wäre ja in der Tat nur Norgard erstmal im Mittelfeld. Dann weiß man natürlich nicht, was mit Ødegaard ist. Sollte er auch nicht fit sein, wird sein im Mittelfeld schon ein bisschen dünn, weil ich glaube nicht, dass Havertz schon wieder Startelf spielen kann. Merino ist verletzt. Bleibt eigentlich dann nur noch ein Luis Scali im Mittelfeld. Aber kann ich mir ehrlich gesagt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ja, also ich glaube, dass man oder dass Arteta das Spiel bei Macclesfield im FA Cup als den, ich sag mal, in Anführungsstrichen Breather ansieht, wo er die Möglichkeit hat, umfassend und mehr zu rotieren. Wo er auch dann die Priorität im Vergleich zu den da drumherum platzierten Spielen mit Liga und Champions League eben nicht legen wird. Also deshalb glaube ich schon, dass er jetzt Mittwoch nochmal versucht, zumindest da, wie gesagt, bei Rice, hast du ja schon gesagt, wissen wir es noch nicht, aber da, wo es ja verletzungstechnisch möglich ist, zu gucken, dass er da seine ja vermeintlich für ihn in dem Moment beste Startelf aufbietet.
Declan Rice ist natürlich auch wichtig, extrem wichtig für Standardsituationen, ne? Das kommt auch hinzu. Ja.
Also da glaube ich, dass er das Wochenende dann als die Option sieht, in der er dann rotieren kann, in denen er den Spielern dann nochmal eben eine Pause geben kann. Und so wird das wahrscheinlich auch angehen, dass er sagt, okay, haut da nochmal in den Liga alles rein, dann haben gewisse Spieler dann halt die Möglichkeit, sich zu erholen, irgendwie sich fit zu machen und den Fokus auf die Champions League zu legen, all diese Dinge.
Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht noch auf den Außenverteidigerpositionen wechselt, weil Timber ist ja auch so ein wirklich on the edge sozusagen, dass Mosquera da vielleicht eine Option ist für die rechte Seite. Er hat das ja gegen die Spurs eigentlich schon ganz gut gemacht nach Einwechslung. Vielleicht eine Option, Calafiori auf links vielleicht. Ansonsten sehe ich aber auch ehrlich gesagt nicht so viel Sinn zu wechseln. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Martinelli vielleicht auf links startet. Aber ich glaube nicht, dass er sonst vorne irgendwas ändert. Sprich Saka auf rechts, Gyökeres vorne. Weiß nicht, ob Havertz schon wieder fit ist für Startelf. Wäre natürlich aus meiner Sicht die bessere Variante als Eze. Ansonsten muss der halt irgendwie dann wirklich liefern. Aber dann wäre das Mittelfeld halt, wenn Rice ausfallen würde, eher sowas wie Zubimendi, Norgard, Eze oder so.
Ja, wäre eine Option. Also wie gesagt, Calafiori, die Thematik halte ich auch für eine, die ja eng diskutiert werden
muss. Gerade auch, damit du so ein bisschen mehr, ja, ich sag jetzt mal, offensive Wucht vorne links hast. Ja, und keine Ahnung, ich weiß halt nicht, Ødegaard, wenn der, vielleicht wurde er ja auch geschont, um halt am Mittwoch zu spielen, das kann ja gegebenenfalls auch sein. Ansonsten sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass man irgendwie groß rotiert und dafür ist, glaube ich, die Liga insgesamt so wichtig. Ich denke schon, dass das Trainerteam so ein bisschen darauf schielt, dass man vielleicht irgendwie in der Champions League ein Spiel oder zumindest eine der vier Halbzeiten hat, wo man vielleicht schon irgendwas entschieden hat oder wo man ein bisschen rotieren kann. Ich glaube, ein Auswärtsspiel in Brighton, da willst du eigentlich nach Möglichkeit eine eingespielte Elf haben. Aber klar, Zubimendi geht auf dem Zahnfleisch, definitiv. Declan Rice war angeschlagen. Muss man halt gucken, was da möglich ist. Aber ansonsten glaube ich schon, dass Arteta eher versucht, positionsgetreu zu wechseln und irgendwelche so Experimente à la Luis Scali im Mittelfeld, dann was bestenfalls für das FA Cup Wochenende sind. Aber das muss Mosquera auf rechts, Calafiori auf links, könnte ich mir am ehesten vielleicht noch vorstellen.
Ja, ich glaube, er wird nicht auf riesig große Experimente gehen. Ich sehe es nicht für diese Partie. Ich glaube, also.
Aber es bringt ja auch nichts, wenn halt ein Zubimendi oder ein Rice sich dann irgendwie verletzen, weil sie zu viel gespielt haben.
Natürlich nicht, aber er wird vielleicht partiell schauen, dass er da eine kleine Anpassung macht, aber dass er jetzt da groß experimentiert, ich schätze ihn nicht so ein halt. Also auch wenn ich es nachvollziehen könnte, all die Optionen, die du genannt hast, sind völlig valide und die könnte ich auch sehen und könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ich kann es mir bei Arteta nicht vorstellen. Also irgendwie hat sich irgendwie
Chris Hughes hat ja nach seinem nach seiner Schubserei bei dem im Wolfsspiel auch irgendwie einen Kredit irgendwie ein bisschen verloren. Wäre aus meiner Sicht aber eigentlich auch jemand, den du in einem Auswärtsspiel in Brighton vielleicht eher bringst als ein Gyökeres, wobei man mal abwarten muss, wie Brighton das Spiel halt angeht, ob die wirklich aktiv mitspielen oder sich dann doch eher wieder wie in den letzten Jahren eigentlich eher hinten stehen und dann schnell umschalten wollen und Konter spielen. Muss man mal gucken.
Ja, halte ich fast schon für wahrscheinlich, weil es in vielen Partien, die Arsenal auswärts betreibt, ja ähnlich ist.
Ja. 20:30 ist Anschluss am Mittwoch. Die entscheidende Frage, gehst du zum Volleyball?
Auf keinen Fall.
Also ich gehe zum Sport. Ich habe mich jetzt entschieden. Ich werde dann, glaube ich, Mitte erster Halbzeit einsteigen oder in der ersten Halbzeit. Das muss ich mir dann doch gönnen, weil sonst sind die nächsten Mittwochs sind ja immer irgendwelche.
Ja, also der Unterschied ist, ich würde mit dem Volleyball erst um 8:30 anfangen. Das wäre sehr fatal. Ich habe mich dazu entschieden, einfach vorher eine Runde joggen zu gehen, einfach mal ein bisschen Dampf ablassen und dann um 8:30 einzusteigen. Frisch geduscht, danach muss ich wahrscheinlich nochmal duschen, aber das ist dann so.
Siehst du, ich werde dann auf dem Sofa schön die zweite Halbzeit nass geschwitzt, vor mich hingammeln und danach dann duschen.
Ja, vielleicht ist das effektiver, vielleicht sollte ich das auch machen. Ja. Ja, also den Fahrplan habe ich mir für Mittwoch gegeben und gucken wir mal.
Ja, ich dachte, ich mach's dann diesen Mittwoch und den Mittwoch darauf, dann das ist ja Champions League, das da dann eher würde mich dann eher stören wahrscheinlich. Gut, das heißt, du bist sozusagen im Ergebnisservice für die erste Halbzeit dran, bis ich sage, dass ich es geschafft habe vors Gerät. Sehr gut. Alright, dann seid ihr bestens informiert und eingestimmt auf den Mittwoch und wir hoffen, dass wir nochmal den einen oder anderen Aspekt auch in Ruhe beleuchtet haben mit Bezug zum 2-1 gegen Chelsea vom Sonntagnachmittag. Programm ist pickepacke voll. Wochenende ist dann FA Cup am Samstagmittag um 12:45 schon und dann geht's weiter mit der Champions League. Das heißt, wir haben auch in der nächsten Woche einiges zu besprechen. Wir hören uns dann also in Episode 332 wieder und lesen uns aber spätestens am Mittwoch in der Hangouts-Gruppe auch um 20:30 Uhr oder etwas später, wenn wir in Brighton antreten. Daumen gedrückt. Für die nächsten 3 Punkte hoffentlich. Wie immer, danke fürs Zuhören. Bis dann.
Macht's gut. Ciao.